Gleichnisse, Königreichgleichnisse mit hineinnehmen. Und möchte euch gerne am Anfang eine Geschichte erzählen, die mich gleich sehr unsympathisch wirken lässt. Und ich lade euch ein, euch die Predigt trotzdem anzuhören und bis zum Ende zu warten. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, wieder Sympathie bei euch auszulösen. Vor 10 Jahren, ich habe das extra nachgeguckt, in meinem Instagram-Post-Archiv habe ich diesen Post noch gefunden, den ich damals gemacht habe, war ich auf einem Lobpreisabend von 2 Bands. Da waren wir mit unserer Jugend, ich war da 18. Die eine kennt ihr vielleicht, die heißt Good Weather Forecast, aber die andere kennt ihr bestimmt, die Outbreak Band. Und wer von euch war schon mal auf einem Lobpreisabend? Ah, fast, okay, viele. Falls ihr nicht wisst, wie sowas abläuft, das ist, da hat man eine Band oder zwei, die machen Lobpreis, so wie wir das jetzt hier am Anfang auch gemacht haben, oft mit eigenen Liedern, die selber geschrieben haben. Und du kommst dahin mit vielleicht alleine oder deinen Freunden. Und es gibt immer am Anfang der Lobpreis eine längere Zeit, wo wir echt einfach gemeinsam singen, gemeinsam beten, gemeinsam Gott anbeten. Und dann gibt es oft eine kleine Pause. Und in dieser kleinen Pause sagt meistens jemand was. Manchmal ist das jemand aus der Gruppe selber, manchmal gibt es einen Gastprediger oder irgendjemand mit einer besonderen Gabe, der da eingeladen wird und mitkommt. Und danach macht man nochmal weiter Lobpreis. Bei uns war das genauso damals und in dieser Predigtpause, also wo jemand was gesagt hat, hat eine Person aus der Outbreak Band Zeugnis gegeben. Und zwar hat sie erzählt von ihrem Leben, dass sie in Kirche aufgewachsen ist, mit Gott unterwegs war und sich irgendwann gedacht hat, boah, Gott brauche ich nicht mehr. Ich kann das auch ohne Gott. Und dann versucht hat, ihr Leben ohne Gott zu leben und am Ende gemerkt hat, ich schaffe es nicht ohne Gott. Ich schaffe es nicht ohne Gott. Und sie ist zurückgekommen. Und dann hat sie ein Gleichnis vorgelesen, über das ich heute auch sprechen möchte. Nämlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich habe an diesem Abend da gesessen und zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon, ich würde sagen, 3, 4 Predigten zum Gleichnis vom verlorenen Sohn gehört. Immer nur bis zu dem Punkt, wo der verlorene Sohn nach Hause kommt und gefeiert wird. Und ich habe in dieser Predigt drin gesessen und ich habe gedacht, Mann, wieder jemand, der erzählt, sie ist gegangen und wiedergekommen und jetzt sitzen wir hier und feiern das alles und toll, schön, aber was ist mit uns, die wir geblieben sind? Was ist mit mir, die ich nicht meine rebellische Phase ausgelebt habe und dachte, ich kann es ohne Gott? Habe ich das nicht eigentlich viel mehr verdient, dass sich Leute mit mir freuen? Und ohne zu dem Zeitpunkt dieses Gleichnis jemals ganz gelesen zu haben oder gehört zu haben, bin ich zum älteren Bruder geworden. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Also, wenn ich euch jetzt unsympathisch bin, lasst uns gemeinsam in diesen Text reingucken. Lotte hat letzte Woche schon den Einstieg gemacht in das Thema Gleichnisse und hat uns auch am Anfang erzählt, wofür Gleichnisse eigentlich da sind. Ich mache das jetzt nicht nochmal. Hört euch gerne ihre Predigt an. Sie hat einen richtig guten Einstieg gemacht, warum Jesus die erzählt hat, wie das aussah. Ich wiederhole das jetzt nicht nochmal alles. Ich will euch aber ein bisschen Kontext geben. Wir finden unser Gleichnis in Lukas 15. Lukas 15, da steht am Anfang, ganz am Anfang, 2 Verse, die lese ich euch einmal vor. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Und da erzählte Jesus ihnen folgende Gleichnisse. Und jetzt wissen wir, die Hörerschaft, die Leute, zu denen Jesus gesprochen hat, waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Genau die gleichen, zu denen Jesus eigentlich letzte Woche, vor 2 Wochen, in dem Gleichnis von Lotte auch schon gesprochen hat. Und Lukas 15 setzt sich zusammen aus 3 Gleichnissen. 3 Gleichnisse über das Verlorene und das Wiedergefundene. Das erste Gleichnis kennt ihr vielleicht, dass die 99 Schafe und das eine Schaf, das weg ist. Der Hirte, der diesem einen Schaf nachgeht, es sucht, es findet, nach Hause kommt und feiert. Es allen Leuten erzählt. Das zweite Gleichnis, das Gleichnis von der verlorenen Münze. Eine Frau hat 10 Silbermünzen, sie verliert eine und stellt ihren gesamten Haushalt auf den Kopf, um diese eine Münze wieder zu finden. Das sind die ersten beiden. Und am Ende dieser beiden Gleichnisse stehen jeweils ein Vers, der da auch erscheint. Am ersten steht, ich sage euch, ebenso wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Und am Ende von der Silbermünze steht, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Die beiden Gleichnisse zeigen uns A, wie Gott den Sündern nachgeht und B, wie sehr er sich freut, wenn sie umkehren und vielleicht zum ersten Mal zu ihm kommen oder auch zu ihm zurückkommen. Und dann noch, wie viel mehr er sich über die Umkehrer freut, als über diejenigen, die denken, sie haben es nicht nötig, umzukehren. Autsch. Das tut mir erstmal weh. Und falls ihr das jetzt auch denkt, es kommt noch besser. Wir wollen zusammen lesen. Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Das ist ein bisschen länger, wenn ihr das gerne aufschlagen möchtet. Lest es mit in eurer Bibel. Ich lese das mal vor. Das ist bei mir überschrieben mit der verlorene und wiedergefundene Sohn. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter ihnen beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu, aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da, dein Sohn, der sein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ein drittes Gleichnis vom Verlorenen. ein drittes Gleichnis, in dem nochmal deutlicher wird, wie sehr Gott sich über diejenigen freut, die umkehren. Und wo Jesus nochmal viel mehr dazu sagt, was Kindschaft und Beziehung mit dem Vater eigentlich bedeutet. Ich möchte euch zuallererst einmal die drei Protagonisten vorstellen. Wir haben drei Hauptfiguren und so ein paar Nebenspieler, Knechte, Diener, der Mensch, der dem jüngeren Sohn den Job gegeben hat als Schweinehüter. Aber eigentlich haben wir drei Hauptleute. Wir haben den jüngeren Sohn, wir haben den älteren Bruder und wir haben den Vater. Lasst uns mit dem jüngeren Bruder mal anfangen. Der Größere spielt eigentlich erstmal keine Rolle. Vielleicht fragt ihr euch, warum da überhaupt am Anfang steht, dass es um den jüngeren Bruder und nicht um den älteren Bruder geht. Ich glaube, das hat was mit Erbrecht zu tun, falls ihr euch schon mal mit Erbrecht zu der Zeit Jesu auseinandergesetzt habt. Wahrscheinlich nicht. Erzähle ich euch dazu jetzt was. Damals, heute ist es ja sehr klar geregelt, die Eltern sterben, beide Kinder kriegen gleich viel oder alle Kinder kriegen gleich viel, es sei denn, es gibt ein Testament, wo drin steht, ich mochte aber dieses Kind lieber und das andere nicht und deswegen kriegt das eine alles und die andere nichts. So, aber eigentlich funktioniert es bei uns heute nicht so, sondern jeder kriegt gleich viel. Das war damals nicht so. Der Erstgeborene, das Erstgeborenenrecht, das Recht vom Älteren besagt, dass der Ältere 2/3 des gesamten Erbes bekommt. Und der Rest wird unter den jüngeren männlichen Geschwistern aufgeteilt. Töchter haben eigentlich nur was bekommen, wenn es keine männlichen Geschwister gab. Das heißt, dieser jüngere Sohn geht jetzt zu seinem Vater hin und sagt, hey, ich hätte gern mein Erbe, jetzt schon. Eigentlich ging das nicht, das war nicht normal, dass das jemand gemacht hat und war nur möglich, weil der Vater guten Willen gezeigt hat und gesagt hat, okay, dann gebe ich dir jetzt deinen Anteil. Ich weiß nicht, wenn ihr das so liest, was ihr anstelle des Vaters getan hättet. Ich denke mir, der kannte ja seinen Sohn bestimmt. Der hat sich bestimmt auch denken können, was der Sohn mit dem Geld machen wird, was er da bekommt. Vielleicht zumindest grob erahnt. Weil wenn jemand solche Pläne hat, das will ich damit machen, dann tut man das ja auch irgendwie kund, vor allem seiner Familie. Und ich glaube, der Vater, das würden wir alle nachvollziehen können, wenn der Vater gesagt hätte, du, ich weiß, was du mit dem Geld machen wirst und nein, kriegst du nicht. So, du musst warten, bis ich sterbe, bevor du dein Erbe bekommst. Aber der Vater wusste sehr wahrscheinlich, was der Sohn mit dem Geld machen wird und sagt, nein, ich bevormunde dich nicht mehr, ich vertraue dir, ich gebe dir das Erbe, nachdem du gefragt hast. Ich lasse dich gehen. Und der Jüngere zieht los und hat sich wahrscheinlich gedacht, endlich bin ich frei, losgelöst von meiner Familie, kann ich endlich machen, was ich eigentlich machen will. Nicht auf diesem Hof sein oder was da auch immer man alles machen musste, sondern ich kann selbst entscheiden. So dieses Bachelorleben, was wir uns heute auch noch vorgespielt wird, von dem wir das manchmal mitbekommen. Das wollte der leben und das hat er gelebt. Und er gibt sein Geld aus und aus und aus und irgendwann ist weg. Und dann kommt eine Hungersnot in das Land. Das ist nicht das gleiche Land, in dem auch der Vater und der Bruder leben. Weil wir lesen, dass der jüngere Sohn in ein anderes Land gegangen ist. Und alle Leute, mit denen er gefeiert hat, die er da kennengelernt hat, sind ja offensichtlich nicht mehr da. Weil wenn die noch da wären, dann wäre er nicht an dem Punkt, nichts zu essen zu haben, augenscheinlich kein Dach über dem Kopf zu haben und dann so weit zu kommen, dass er Schweine hüten muss. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Das wird später auch nochmal relevant. Bei unserem Bauernhof, wir haben da nur zur Miete gewohnt, aber wir hatten Tiere und da gab es auch Schweine. Viele Schweine. Das ist nicht schön. Schweine hüten ist kein toller Job. Das ist für uns heute kein toller Job als Christen. Und für einen Juden ist das so ziemlich der Tiefpunkt, zu dem du sinken kannst, weil Schweine sind richtig unrein. Wenn ihr euch mal Levitikus anguckt oder Deuteronomium, was darf ein Jude mit Schweinen machen? Nichts. der darf die nicht essen und der darf vor allem auch nicht den toten Körper eines Schweines anfassen, wenn das gestorben ist, weil das ist richtig unrein. Das heißt, wir haben hier diesen Juden, der in einer Hungersnot lebt und in dieser Hungersnot das Letzte, was er noch bekommt als Job, ist Schweinehüter. Und dann verdient er damit offensichtlich nicht mal genug Geld, um sich eigentlich noch zu versorgen, weil es steht ja da, er hätte am liebsten dieses Schrot von den Schweinen gefressen und nicht mal das hat er bekommen. Ende. Da ist der Tiefpunkt seines Lebens erreicht. Ich habe mich so in der Vorbereitung gefragt, wie lange hat das wohl gedauert, dass dieser Mensch, dieser jüngere Sohn verstanden hat, ich bin am Tiefpunkt meines Lebens angekommen. Schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Und während er da so sitzt und kein Geld hat, kein Essen hat, kein Dach über dem Kopf, erinnert er sich, die Leute, die für meinen Vater gearbeitet haben, denen ging das deutlich besser als mir. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht. Am Tiefpunkt seines Lebens, wo er verstanden hat, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das eigentlich machen wollte. Ich bin verloren. Ich habe mein Leben an die Wand gefahren. Und dann macht er sich auf. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal an so einem Punkt in eurem Leben wart. Ich nicht. Sage ich ganz ehrlich, ich war noch nicht an so einem Punkt. Aber wenn ich mir im Ansatz vielleicht vorstellen könnte, wie das wäre, dann wüsste ich, es wäre keine leichte Entscheidung, mir dieses Eingeständnis zu machen. Und vor allem noch viel schwerer, dahin zurückzugehen, wo ich hergekommen bin und eigentlich den anderen zu bestätigen, hey, das, was du, wovor du Angst hattest, was mir passieren wird, das ist mir passiert. Und dieser jüngere Sohn macht sich auf, er läuft los, er ist in einem anderen Land. Das heißt, wir reden hier von der Wegstrecke, die der zurücklegt. Der hat kein Geld, das heißt, er ist zu Fuß unterwegs und läuft und läuft und läuft und überlegt sich, was sage ich meinem Vater, wenn ich dem jetzt wieder in die Augen gucken muss. Und dann kommt er zu diesem Vers, den wir eben auch gelesen haben. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn wir uns vielleicht so ein Mantra morgens vorm Spiegel sagen, um uns Mut anzutrainieren, irgendwas zu kommunizieren. Weiß nicht, ob ihr sowas macht, aber das hat er sich immer wieder gesagt. Ja, ich muss ihm das wirklich sagen. So, jeden Tag neu die Entscheidung, gehe ich wirklich nach Hause? Lasse ich mir das ist mega peinlich, das ist richtig unangenehm, mache ich das wirklich? Und er geht und er kommt nach Hause. Und während er läuft und er ist fast zu Hause und hat bestimmt mehr Angst als zu jedem anderen Zeitpunkt auf dieser Reise, sieht ihn der Vater und läuft ihm entgegen. Und er läuft ihm entgegen und er schließt ihn in seine Arme, er küsst ihn und der Sohn ist zu Hause. Und er fängt an, seine Rede oder seine paar Worte, die er da vorbereitet hat, zu sagen, Vater, ich habe mich gegen dich und gegen den Himmel versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und der Vater unterbricht ihn und sagt zu seinen Dienern, kommt schnell, holt das Gewand, holt den Ring, holt die Sandalen. Das sind Zeichen von Sohnschaft. Das beste Gewand, den Ring. Jeder, der den Sohn gesehen hat, der zurückkam, wusste sofort, er gehört hierher. Er ist der Sohn dieses Vaters. Der Vater hat ihn sofort wieder angenommen. Für den Vater war er immer noch sein Sohn und er war es immer noch wert, sein Sohn genannt zu werden. Der Vater hat Ausschau gehalten. Deshalb konnte er ihn sehen und entgegenlaufen. Wie viele Jahre wird der Sohn weg gewesen sein? Keine Ahnung. Aber der Vater steht immer noch da, vielleicht ein paar Mal am Tag, ich weiß es nicht, können wir uns zusammenreimen und er hält Ausschau nach seinem Sohn und hofft, dass er wiederkommt. Er sagt ihm, du bist mein Sohn, du verdienst das Beste von dem, was ich habe. alle sollen erkennen, dass du mein Sohn bist. Vielleicht wusste der Sohn, dass der Vater so reagieren würde. Immerhin hat er ja seine ganze Kindheit und Jugend bis zu dem Alter, wann er gegangen ist, bei ihm gelebt und hat gesehen, dass der Vater ein gnädiges und gütiges Herz hat, ein vergebendes Herz. Ein Herz, das nicht sagt, ich hab's dir ja gesagt, sondern ein Herz, das ihm einen Ort gibt, an dem er wieder zu Hause sein kann. Gott ist der Vater in diesem Gleichnis. Gott ist der Vater, der wartet auf seine verlorenen Kinder, die irgendwann erkennen, ich schaffe es nicht ohne dich. Und anstatt zu sagen, hey, vielleicht hast du das in deiner Jugend doch alles schon gehört, wieso bist du weggelaufen, du musst jetzt erstmal irgendwas machen hier, damit du dir das wieder verdienst, wartet Gott mit offenen Armen und einem vergebenden und gütigen Herzen auf jeden Einzelnen von uns. Ich wünschte, das Gleichnis wäre hier zu Ende. Aber das ist es nicht. Der Vater, der jüngere Sohn, alle Bediensteten und Menschen, die da sonst noch rumlaufen, vielleicht Freunde, irgendeine andere Familie, feiern ausgelassen die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Und dann kommt der Bruder. Der große Bruder, der auf dem Feld gearbeitet hat, der sich um alles kümmert, der da geblieben ist, mit seinem Vater zusammen. Und er läuft nach Hause und hört schon von Weitem den Lärm von der Party, die da gerade abgeht und denkt sich, ey, okay, war nicht geplant, als ich heute Morgen aufs Feld gegangen bin. Was ist hier los? Und er ruft einen Knecht zu sich und sagt, was passiert hier gerade? Und der Knecht sagt ihm, dein Bruder ist zurückgekehrt. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, damit wir seine Rückkehr gemeinsam feiern können. So. Und dann hört der Vater, was da draußen passiert, weil der Bruder offensichtlich nicht so gut reagiert hat auf diese Neuigkeiten und läuft auch zu diesem älteren Bruder hinaus. Er läuft auch diesem Bruder entgegen. Und er versucht ihm zu erklären, warum das da gerade passiert. Und der Bruder will überhaupt nichts davon hören. Er wird wütend, er macht seinem Vater Vorwürfe. Als dieser herauskommt, weil er davon überzeugt ist, dass er nie etwas von seinem Vater bekommen hat. Er fühlt sich unberecht behandelt und treibt es in Vers 30 auf die Spitze. Und nun kommt dieser Mensch da, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, zurück und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Und ich habe nicht mal so einen blöden Ziegenbock bekommen, um mit meinen Freunden zu feiern. Wie hättet ihr anstelle des Bruders reagiert? Ich habe mir diese Frage gestellt. Wie gesagt, ich hab versucht, mir ein Szenario auszumalen. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden, das heißt, so die Grundprämisse ist ein bisschen ähnlich. Immer noch ganz anderes Bauernleben als das damals, aber immerhin nicht Stadt. Das ist schon mal was. So, ich bin eine große Schwester, ich habe eine kleine Schwester. Auch etwas, was wir gemeinsam haben. Und ich habe mir so gedacht, okay, wenn meine Lebensumstände jetzt eigentlich ganz andere werden. Wir sind auf diesem Bauernhof groß geworden, vielleicht hätten wir da nicht nur zur Miete gewohnt, sondern der hätte meinen Eltern gehört. Und es war immer klar, die Kinder übernehmen den Hof. So, Erbe war nochmal anders geklärt, als wir das jetzt vielleicht haben, dass man alles machen kann, was man machen möchte. Sondern so ein richtiges, wir sind Bauern und die Kinder sind auch Bauer und ihr seid dann dafür zuständig, dass dieser Hof an die nächste Generation weitergegeben wird. Immer klar, hat nie jemand in Frage gestellt. Und dann kommt meine Schwester an und sagt, ich würde übrigens gern gehen, ich habe keinen Bock mehr auf euch, könnt ihr mir bitte das Geld geben, was mir zusteht, damit ich abhauen kann. So, hier steht ja auch im Gleichnis, der Vater hat ihm ja nicht einfach Geld gegeben, sondern ein Drittel von seinem gesamten Besitz. Und der Bruder hat es einfach verkauft. Das heißt, plötzlich gehört mir dieser Bauernhof nicht mal mehr alleine, sondern irgendjemand anderem gehört ein Drittel von diesem Hof. Mit dem muss ich mich jetzt auch rumschlagen. Und dann ist die zweite Person, die eigentlich dafür da war, das mit mir zusammen zu managen, weg. Und dann stehe ich da alleine. Und vielleicht werden meine Eltern krank. Und ich muss mich kümmern. Und vielleicht macht mir das ja eigentlich auch gar keinen Spaß, Bäuerin zu sein. Aber es ist meine Pflicht und meine Aufgabe, als gute Tochter diesen Bauernhof weiterzuführen. Und alles, was passiert, damit muss ich mich rumschlagen und ich muss mich kümmern. Und ich und ich und ich und ich muss das alles tun. Und dann kommt irgendwann meine Schwester wieder nach Hause. Ich komme nach einem harten Tag Arbeit zurück, bin fertig. Ich möchte gern nur noch essen und schlafen. Ich will nicht feiern. Und dann ist da in meinem Haus plötzlich eine Party, von der ich nichts weiß. Und mein Vater sagt mir oder meine Mutter, boah, deine Schwester ist wieder da. Wir müssen jetzt feiern. Und ich denke mir so, nee. Die hat's, sorry für das Wort, richtig verkackt. Ich will jetzt nicht feiern. Also, ich kann das schon irgendwie ein bisschen verstehen. Wen hat der jüngere Bruder verlassen? Nur den Vater oder auch seinen Bruder? Ich habe meine Schwester geliebt, als sie gegangen ist. Und sie hat gesagt, ich will dich nicht. Ihr seid mir nicht wichtig. Ich gehe jetzt. Und jetzt kommt sie wieder. Ich bin enttäuscht. Ich bin empört. Ich denke mir, ja, ich habe es dir doch gesagt. Nicht mal eine Entschuldigung von dir habe ich bekommen zu diesem Zeitpunkt. Ich bin verständnislos. Du hast alles von dem, was du bekommen hast, verprasst und jetzt bekommst du noch mehr. Du bekommst nicht das zweitbeste Gewand, du bekommst das beste Gewand. Das heißt, das ist besser als mein Gewand, die ich da geblieben bin. Kann man schon ein bisschen verstehen, oder? Ich glaube nicht, dass der ältere Bruder hier aus Böswilligkeit handelt. Ich glaube auch, dass er seinen Bruder geliebt hat und ihm bestimmt hinterher geweint hat, als er gegangen ist. Doch da, wo der Vater in Liebe gewartet hat und gehofft hat, dass er zur Vernunft kommt, gehofft hat, dass er zurückkommt, hat sich bei dem älteren Bruder Verbitterung und Enttäuschung breit gemacht. Er hat sich im Stich gelassen gefühlt. Er musste alles alleine machen, was eigentlich geplant war, dass wir das zusammen tun. Der ältere Bruder hat sich so verlassen gefühlt, dass er nicht mal zu dem Vater sagt, mein Bruder ist zurückgekommen, sondern dieser Mensch. Dein Sohn. Und dort begegnet der Vater auch dem älteren Bruder. Und er sagt ihm, Kind, du bist auch mein Kind. Du bist immer bei mir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Der Vater spricht dem älteren Bruder zu, du bist auch mein Kind. Du bist auch von mir geliebt. Alles, was mein ist, ist dein. Und das ist nicht nur ein anderer Sohn, sondern das ist dein Bruder. Falls ihr euch jetzt fragt, wo der Rest von diesem Gleichnis ist, den gibt es nicht. An dieser Stelle hört Jesus auf. Wir wissen nicht, wie der große Bruder reagiert. Ob er sagt, stimmt, du hast recht, ich habe meinen Kopf verloren, wie schön, dass er wieder da ist, lass uns zusammen feiern und ich will diese Beziehung wiederherstellen. Oder ob er auf dem Absatz umdreht und geht und sagt, jo, ich schlafe heute Abend bei meinen Ziegen. Und nicht in diesem Haus. Ich will damit nichts zu tun haben. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass ganz am Anfang von diesem Gleichnis der Vater das Erbe unter beiden Söhnen aufgeteilt hat. Das heißt, das, was der Vater hier zuspricht, alles, was meines ist dein, ist wortwörtlich gemeint. Das, alles, was noch übrig ist, ist dein Erbe. Das gehört dir. Ich habe das aufgeteilt, das gehört dir. Du brauchst mich nicht fragen, ob du den Ziegenbock schon haben kannst. Der gehört dir. Es ist dein Anteil. Ich habe vorhin gesagt, dass der Vater in diesem Gleichnis Gott ist. Ich glaube, der jüngere Bruder, das sind Menschen, von denen bestimmt einige von euch auch dazugehören, die es ohne Gott versucht haben und gemerkt haben, es klappt nicht. Ich schaffe das nicht alleine. Tja, und der ältere Bruder? Der ältere Bruder zeigt uns die Menschen, die Gott nachfolgen, wahrscheinlich auch nie weg waren. Und deshalb denken, dass sie mehr verdient haben. Die, die denken, dass sie keine Vergebung und Gnade und Umkehr brauchen. Und die eigentlich nicht verstanden haben, wer Gott wirklich ist und wer sie in ihrer Kindschaft von Gott wirklich sind. Wer bist du? Der jüngere Bruder? Der ältere Bruder? Oder, noch eine unangenehme Wahrheit, ein jüngerer Bruder, der zum älteren Bruder geworden ist, der sich denkt, jetzt mache ich ja alles richtig und du machst das nicht. Der vergessen hat, dass er mal diesen Weg gegangen ist. Das kann nämlich auch passieren. Mit 18 auf diesem Lobpreisabend, von dem ich euch am Anfang erzählt habe, war ich der ältere Bruder. Da habe ich gedacht, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich wusste ja immer, dass das Leben nur mit Gott funktioniert. Habe ich nicht viel mehr verdient, weil ich dir so treu bin? Ist es nicht fast schon ein bisschen unfair, dass Menschen sich so bewusst gegen dich entscheiden und du dann mit so offenen Armen auf sie wartest? Und sie dürfen trotzdem zurückkommen, ohne etwas dafür zu tun? Das sind einige wirklich hässliche Gedanken, die ich damals hatte. Keine gnädigen Gedanken, keine liebenden Gedanken, nichts dieser Art. Und heute, wenn ich daran denke, schäme ich mich schon fast dafür. Aber das ist die schmerzhafte Wahrheit. Die Pharisäer, die Jesus zugehört haben, als er dieses Gleichnis erzählt hat, haben vielleicht einen ähnlichen Moment gehabt. Die haben auch gedacht, die Sünder haben es nicht verdient. Warum verbringst du Zeit mit denen? Die sind es nicht wert. Oder ich habe euch mal ein Bild von Rembrandt mitgebracht. Das berühmte Bild vom verlorenen Sohn, das man nicht richtig erkennen kann, glaube ich. Okay, hier vorne ist der Jüngere, der vor dem Vater kniet. Und das seht ihr jetzt nicht, aber googelt das mal zu Hause. Im Hintergrund seht ihr so ganz, ganz hinten an der Wand so ein Gesicht, das aus der Dunkelheit so ganz skeptisch auf die Szene guckt. Der ältere Bruder, der sich denkt, was passiert da? Das ist nicht richtig. Tja, wisst ihr, was sich bei mir in den letzten 10 Jahren verändert hat? Ich kann heute sagen, ich denke nur noch ganz selten so wie der ältere Bruder. Und meistens fällt es mir auf und ich kann dann ein Gebet sprechen und sagen, Gott, verändere mein Herz. Verändere mein Herz, weil ich gerade keine Gedanken habe, die anderen Menschen oder dir würdig sind. Ich kann nicht der jüngere Bruder werden, aber ich kann mich entscheiden, wie der Vater zu werden. Ich kann mich entscheiden zu sagen, ich warte mit offenen Armen auf euch, damit ihr Teil unserer Familie werden könnt. Auch Kinder Gottes, auch im Glauben mit ihm unterwegs. Und das Lustige ist ja, niemand von uns, niemand kann sich das verdienen, was Gott so freiwillig schenkt, was Jesus so freiwillig in seinem Tod am Kreuz gegeben hat. Niemand von uns kann sich das verdienen, egal was wir tun. Gott schenkt uns seine Liebe, er schenkt uns seine Güte und seine Gnade. So ist er. Das ist das Wesen Gottes. Und das haben wir vorhin gesungen. Good, good Father. You're a good, good Father. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. Du bist ein guter Vater. Das ist dein Wesen. So bist du. Und ich bin dein, ich bin von dir geliebt. Das bin ich, das ist mein Wesen. Das ist Königreich Gottes. Deswegen ein Königreich-Gleichnis, weil Gott mit offenen Armen auf uns wartet. Die einzige Frage, die wir uns stellen dürfen, ist, gehen wir zu ihm hin oder nicht? Kehren wir um? Lassen wir uns diese Liebe geben, wie Elke das vorhin so schön gesagt hat? Jesus hat das Ende offen gelassen. Wir wissen nicht, was der ältere Bruder macht. Aber du darfst dich heute entscheiden, ob du zu ihm gehst oder nicht. Er wird uns nie zwingen. Er wird uns immer die Freiheit lassen zu gehen. Und er wird immer darauf warten, dass wir zurückkommen. Wir wollen gleich gemeinsam Abendmahl feiern. Und ich finde, das passt richtig gut ans Ende von diesem Gleichnis, weil Abendmahl für den Jüngeren und für den Älteren ist. Abendmahl ist die Erinnerung daran, dass Jesus für meine Schuld, für meine Sünde, für die Momente, in denen ich denke, Gott, ich kann das ohne dich, oder ich bin besser als andere, ich habe es richtig verstanden, für die Momente ist er ins Kreuz gegangen und auferstanden. Ich würde uns jetzt gerne eine kurze Zeit der Stille geben. Ich werde ein Gebet anfangen und dann habt ihr Zeit im Gebet selber in der Stille vor Gott zu kommen. Ja. Maggie wird uns ein bisschen begleiten, instrumental. Und dann lese ich die Einladungsworte vom Abendmahl vor. Und dann werden hier nachher gleich Leute sein und ihr dürft nach vorne kommen. Und ihr dürft euch Abendmahl zusprechen lassen. Gott, ich danke dir für dieses Gleichnis, für diese unglaubliche Hoffnung, die du uns damit gibst, dass du wartest mit offenen Armen, dass du wirklich ein Vater der offenen Arme bist, dass du wartest mit deiner Gnade und deiner Güte, dass du wartest, dass du uns in den Arm nehmen kannst und uns in deinen besten Gewändern kleidest. Aber ich danke dir auch, dass uns dieses Gleichnis konfrontiert. Konfrontiert mit den Momenten, in denen wir uns überheben, in denen wir selbstgerecht werden, in denen wir schlecht über andere denken und in denen eigentlich klar ist, dass wir nicht verstanden haben, was es heißt, deine Kinder zu sein. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in diesem Moment in unsere Herzen kommst und uns offenbarst, wer wir sind und wo wir gerade stehen. Und ich bete, dass du uns an die Hand nimmst und uns zurück in deine offenen Arme führst.